Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Der Breddeviertel-Podcast ist wieder unterwegs, heute bei etwas schäbigem Wetter, aber wir halten das durch. Wir wollten was über das Marienviertel machen, aber davor stehen wir jetzt noch im Lutherpark. Hallo Ralf.
Hallo Kerstin.
Wir stehen hier im Lutherpark an dem Mahnmal. Wir mahnen steht hier auf dem Sockel. Es hat irgendwas mit Krieg zu tun, mit dem Ersten, mit dem Zweiten Weltkrieg, mit welchem?
Das Mahnmal geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück.
Ich erinnere mich aber, dass wir mal am 9. November hier gestanden haben und ich dachte, das wäre der 9. November gewesen, an dem der Erste Weltkrieg zu Ende war.
Vielleicht kann ich das aufklären. Dieses Mahnmal ist als Denkmal errichtet worden und zwar als sogenanntes Heimkehrerdenkmal vom Verband der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und vermissten Angehörigen Deutschlands. Es ist also gar kein Mahnmal gewesen, sondern ein Denkmal. Und zwar haben sich die überlebenden Soldaten des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges, die wollten an ihre Kameraden erinnern, die auf der Strecke geblieben sind in Osteuropa in der
Regel.
Ja,
aber die sind ja nicht zurückgekommen, ne? Also kein Rückkehrer.
Ja, es ist eben, der Verband der Heimkehrer hat es errichtet für die, die nicht heimgekehrt sind. Das Vermächtnis dieser Menschen, hieß es bei der Enthüllung, das Vermächtnis dieser Menschen verpflichte die Überlebenden, Frieden und Freiheit in aller Welt nicht zu erlangen oder zu erhalten, sondern zu gestalten. Das heißt, nur wenige Jahre nach Kriegsende haben sie schon wieder einen weltweiten Anspruch erhoben, Frieden und Freiheit in aller Welt zu gestalten. Das hätte ja wohl gereicht, wenn sie sich erstmal auf Deutschland konzentriert hätten. Okay. 1994 hat die Stadt Witten eine Erläuterungstafel neben dieses Denkmal gesetzt. Das ist die Tafel, vor der wir stehen.
Also das Denkmal ist von wann?
65.
Und die Tafel ist von 94. Dazwischen liegen also 30 Jahre und das hatte einen Grund, weil was erklärt werden musste offensichtlich.
Ja, das hat einen großen und einen kleinen Grund. Der große Grund ist, dass die Stadt Witten 1992 ein Gedenkkonzept für verschiedene Ereignisse des Zweiten Weltkriegs verabschiedet. Also man gedenkt
des Brennkellers. Das hatten wir schon an der Schillerschule, genau.
Genau, man gedenkt der ermordeten Zwangsarbeiter, der verfolgten Juden und so weiter. Und das ist der große Grund. Der kleine Grund war, dass auch dieser Ort ausgesucht wurde und die Stadt Witten hat bei der Gelegenheit versucht, dieses Denkmal umzukodieren in ein Mahnmal. Auf der Tafel heißt es nebulös, unkonkret und ausweichend, im Bewusstsein der Wittener Bevölkerung habe sich ein erweitertes Verständnis des Mahnmals entwickelt.
Quatsch, was bedeutet ein Denkmal. Das denn?
Es erinnere nun ebenso an den von Deutschen gegen Deutsche und gegen Millionen Menschen anderer Nationen ausgeübten Terror und an das ihnen zugefügte Unrecht und Leid. Mit Terror sind vermutlich der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion und der Völkermord an Juden und Sinti und Roma gemeint. Das ist so dermaßen vage, dass hier jeder und jede wegen irgendwas gedenken kann. Und genau das ist passiert. Hier gedenkt zum Beispiel die SPD, die Junge Union, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die DFGVK, also die Deutsche Friedensgesellschaft. Bund der Vertriebenen gedenkt hier, der Verband Deutscher Soldaten, die Marinekameradschaft und ich weiß nicht, wer noch alles.
Das hört sich so ein bisschen an, als wenn das alte Soldaten wären, die hier
gedenken. Ja, die sind inzwischen verstorben, aber die haben ja auch regelmäßig der Kameraden gedacht, die den Vernichtungskrieg anders als sie nicht überlebt haben.
Ist nicht so ganz friedensbewegt.
Nee, überhaupt gar nicht. Ich bezweifle auch, dass es gelungen ist, das hier umzukodieren in ein Mahnmal. Hier mahnt nichts, hier wird eine weltweit gültige Forderung nach Gestaltung erhoben. Das Gedenken an diesem Mahnmal ist auch relativ beliebig. Ich habe mal die Presse der letzten 30 Jahre durchgeguckt. Es ist am Volkstrauertag. Es ist am 1. September, dem Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs, manchmal am 8. Mai, dem Jahrestag des Kriegsendes. Man gedenkt dann unterschiedslos aller Toten, die infolge von Umweltkatastrophen, Krieg, Anschlägen und nicht näher spezifizierter Gewalt ohne irgendeine Qualifikation starben. Das ist ein kontextloses, beliebiges und billiges Opfergedenken, das keine Täter oder Ursachen kennt oder kennen will oder zumindest nicht benennt.
Das heißt, hier steht man, um den Zusammenbruch unserer Welt irgendwie zu mahnen oder zu gedenken.
Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Die DFGVK gedachte hier des ersten Krieges nach dem Zweiten Weltkrieg, den Deutschland geführt hat, nämlich den Jugoslawienkrieg vor 25 Jahren. Der heutige Krieg in der Ukraine ist ja gar nicht der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, wie diverse Politikerinnen immer in die Welt posaunen. Der erste Krieg unter deutscher Beteiligung war Jugoslawien in den 1990er Jahren. Und die Junge Union hat hier der sogenannten Mauertoten an der Berliner Mauer gedacht. Also und der Opfer von Sozialismus und deutscher Teilung. Das war 2011. Also absolut beliebig, unterschiedslos. Und meiner Meinung nach kann man sich das schenken.
Dem Kontext entrissen.
Das ist typisch deutsche Gedenkkultur und die sollte man schleunigst ändern. Und dieses Mahnmal, ob das der geeignete Punkt ist, sollte auch dringend mal diskutiert werden.
Und weil du das unbedingt schon in unserer Podcast-Folge über unser Gedenken im Breddeviertel machen wolltest, sind wir jetzt hier?
Nee, hier sind wir, weil du der Meinung bist, dass der Lutherpark, oder zu mir gesagt hast, dass der Lutherpark ja Teil des Marienviertels ist.
Okay, habe ich mich schwer vertan.
Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns auch dieses grässliche Mahnmal angucken. Ist es okay, wenn ich ein Wort zum Marienviertel sage?
Unbedingt.
Also das ist schon wieder so eine Viertelei. Ne? Da haben wir schon mal eine Podcast-Episode, ich glaube die zweite, der ersten Staffel drüber gemacht.
Was eigentlich ein Viertel ist und wie das benannt wird und dass es eigentlich ursprünglich gar nicht so war und von irgendwelchen Leuten posthum zum Viertel entwickelt wird.
War sehr gut. Also das und mit diesem Viertel ist es noch schlimmer. Für die Stadt Witten gibt es kein Marienviertel, da gibt es nur ein Johannisviertel. Da gehört dann der Lutherpark zu, wo wir jetzt sind. Für die Stadt Witten gibt es das Augustaviertel. Das ist alles rund um die Augustastraße. Das ist also auch Teil dessen, was manche Leute heute gerne Marienviertel nennen. Und ich finde, wenn man schon von Viertel spricht, dann sollte man von Viertel, von Marienkreis sprechen, weil das Gebiet, um das es geht, ist im Grunde ein Kreis mit einem Radius von 200 Metern rund um die Marienkirche. Und der Lutherpark zum Beispiel, der hat nichts mit Maria zu tun. Der ist urevangelisch und bestimmt nicht katholisch.
Und die Marienstraße, also wir gehen jetzt dann gleich ins Lederken rein von hier aus. Die Straße geht irgendwie links vom Boni. Und dann gehen wir in die Marienstraße, die in so einem Halbkreis um das Marien, den Komplex, um den Komplex.
Sag ruhig Marienviertel, ich nehme dir das nicht krumm.
Um das Marienviertel herum geht und auf dem Kringeldanz landet. Das gucken wir uns dann jetzt an.
Ja, und unterwegs sage ich noch ein bisschen was zum Lutherpark, wenn es recht ist.
Sehr gerne.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Der Lutherpark war ursprünglich der kommunale Friedhof der Stadt Witten. Er entstand nämlich, nachdem der alte evangelische Friedhof, der rund um die Johanniskirche lag, wo wir
in der letzten Folge drüber gesprochen haben.
Der wurde irgendwann zu klein, nämlich 1826. Es gab viel mehr Leute in Witten, die Bevölkerung wuchs und dementsprechend wuchs auch die Zahl der Toten. Und da war kein Platz mehr, um die möglichst nah am Altar zu bestatten. Die Kommune legte daher einen neuen und diesmal einen kommunalen Friedhof an. Das war der erste kommunale Friedhof. Vorher war das immer der Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde.
Das heißt, hier wurden auch Katholiken beerdigt und falls es die gab,
genau,
auch Leute, die nicht des christlichen Glaubens,
genau,
angehörten.
Aber dann kam das Jahr 1838 und die evangelische Kirchengemeinde, die Johanneskirchengemeinde, kaufte den kommunalen Friedhof der Stadt ab und dann war das wieder ein evangelischer Friedhof.
Also kein Platz für Katholiken.
Und prompt gab es Ärger mit Katholiken.
Und Juden.
Weil 1844 gab es schon eine kleine Anzahl von Katholiken in Witten wieder. Und auch die pflegten ab und an zu sterben. Ja, und wo sollten sie bestattet werden? Die hatten einfach keinen Begräbnisplatz mehr in Witten. Und dann gab es hier einen regelrechten Aufruhr mit fast bis hin zur Schlägerei, weil die Katholiken darauf beharrten, ihren Toten auf dem Friedhof zu bestatten und die Evangelien sagten auf keinen Fall, das ist kein rechtgläubiger Mensch, der darf hier nicht. Ja, die Evangelien haben sich durchgesetzt.
Was ich noch gar nicht wusste, entschuldige, dass ich dich unterbreche, hier an Grabplatten vorbei, die ich noch nie gesehen habe.
Hier liegen zum Beispiel die Grabplatten.
Karl Berger, Wilhelm Berger.
Genau, Familie Berger. Ja, da gibt es noch mehr von den Bergers. Das war ja eine große Industriellenfamilie. Es liegen hier noch Grabplatten weiterer, zum Teil hochrangiger Persönlichkeiten, zum Beispiel unseres damaligen Baumeisters Herrn Maiweg. Hier liegt die Grabplatte des Unternehmer-Ehepaars Hermine Brinkmann und Gustav Brinkmann.
Hermine und Gustav, waren das nicht die Eltern von Udo Lindenberg? Wir haben unsere Schwäne mal so genannt, Hermine und Gustav.
Das kann sein, aber die lebten schon im 19. Jahrhundert und starben auch schon früh im 19. Jahrhundert. Der Brinkmann hatte eine Fabrik auf dem Gelände des heutigen Edelstahlwerks an der Herberter Straße, ist im Gustavwerk aufgegangen. Über diese 17 Namen, die man hier lesen und noch ganz gut entziffern kann, gibt es leider kein Hinweisschild hier im Lutherpark. Man könnte hier wunderbar eine Tafel hinstellen. Es sind wirklich interessante Persönlichkeiten darunter. Und viele wissen gar nicht, dass es das hier gibt und wer das denn war. Warum ist das hier? Das hier ist ein Friedhof gewesen. Und das sind die letzten Reste, die man sehen kann. Etwas weiter vorne ist ein Grab von der Familie Schott.
Ist das immer noch Eigentum der evangelischen Kirche?
Soweit ich weiß, gehört das der Stadt.
Aber wir stehen auf einem originär evangelischen Friedhof und gehen jetzt aber zu den katholischen Menschen rüber ins Marienviertel.
Ja, aber vorher sage ich noch ein Wort zu dem, was hier heute ist, weil dieser Lutherpark, der sollte nach dem Zweiten Weltkrieg, wollte die evangelischen Kirchengemeinde ihn gerne in ein Baugrundstück verwandeln. Die wollten diese große grüne Fläche komplett bebauen, da hätten sie eine Menge Geld mit eingenommen. Die Stadt Witten hat sich aber zum Glück durchgesetzt und gesagt, nein, wir widmen den Friedhof um in eine soziale Grünfläche, wie das hieß. Eine innerstädtische Naherholungsfläche. Die Stadt Witten wollte, dass der Park noch größer ist. Sie hat versucht, noch weitere Flächen zu erwerben, um den Park etwas größer zu machen. Das ist leider nicht gelungen. Nichtsdestotrotz ist der Park ja heute sehr ansehnlich, wird von der Bevölkerung gerne genutzt. Es ist toll einfach hier, dass es den Platz hier gibt. Der alte Baumbestand von dem Friedhof noch, die Bäume sind ja zum Teil 200 Jahre alt oder so.
Und du machst immer gerne dein Homeoffice hier.
Ich mache hier öfter mal Homeoffice oder sitze hier einfach rum und gucke den Leuten zu oder was weiß ich. Ja, 1951 sollte übrigens auch der Sackträger hier hinziehen.
Ach, das hat der hat aber viele Plätze.
Ja. Okay, gehen wir mal ins Marienviertel.
Gut.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Also wir sind ja jetzt vom Lutherpark unterwegs zum Marienviertel. Es ist so, dass das Gebiet zwischen Johannis-, Adai- und Hauptstraße eine städtebaulich herausragende Gegend ist, weil die Stadtplanung nach dem Zweiten Weltkrieg bewusst darauf verzichtete, Witten zur Großstadt zu entwickeln. Großstadt hätte geheißen höhere Häuser, breitere Straßen.
Und deswegen kriegt unser Bürgermeister immer nur noch das Gehalt eines Bürgermeisters und wird wegen der 3000 Leute, die uns fehlen, oder 4000 nicht zum Oberbürgermeister gemacht.
Das hat was mit der Kommunalgebietsreform von 1975 zu tun. Bis dahin hatten wir nämlich einen Oberbürgermeister. Und dann ist Witten eingemeindet worden und hatte nur noch einen Bürgermeister. Selbst wenn wir heute 180.000 Einwohner hätten, wäre es wahrscheinlich noch der Bürgermeister, weil wir keine kreisfreie Stadt mehr sind. Jedenfalls hat die Stadtplanung sich damals durchgesetzt, hat die Bauhöhe der Geschosse in diesem Gebiet, was ich nannte, auf 3 Stockwerke festgesetzt. Jetzt gerade der Neubau bei Boni nicht, aber das gehört auch streng genommen noch nicht zum Gebiet. Wir gehen ja jetzt erst in das Gebiet, wenn wir links abbiegen. Plus Ladenlokale im Erdgeschoss, plus Mischnutzung, also Bäcker, Schuster, kleine Handwerker und sowas alles. Also Wohnen, Kultur, Gewerbe, soziale Einrichtungen gemischt. Und zwar bewusst mittelstädtisch gehalten. Und dieses Konzept hat auch in Witten, muss man sagen, sehr gut funktioniert und war vorbildlich für die Stadtplanung in Westdeutschland. Die Stadt Bonn zum Beispiel hat sich an dem Wittener Konzept orientiert und hat das auch gemacht. Es gibt weitere Städte. Darüber gibt es einen sehr schönen Aufsatz von Stadtplanern der Uni Dortmund, den ich nur wärmstens empfehlen kann.
Den werden wir in die Bio unten rein verlinken am besten.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Ja, jetzt sind wir in das Ledderken eingebogen. Dieser Straßenzug war früher, Ledderken, war früher Teil einer wesentlich längeren Straße. Und zwar bestand die aus der Lutherstraße, dem heutigen Ledderken und der Marienstraße. Das heißt, ging durch von der Johannisstraße hier durch das Marienviertel bis zur Krängelandstraße. Und diese Straße hieß, ich glaube bis 1912, Kirchhofstraße.
Und jetzt haben wir hier noch einige alte Backsteinhäuser stehen. Vieles andere sieht ein bisschen neuer aus, weil vielleicht da im Krieg auch was kaputt gegangen ist, oder?
Ja, hier ist im Krieg fast alles kaputt gegangen, außer den Häusern. Ob die Häuser, die Backsteinhäuser, die du meinst, im Krieg nur beschädigt wurden, weiß ich nicht. Das sind Häuser, die von der Bau- und Spargemeinschaft Eigenheim Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wurden. Und zwar für ein Mittelschichtspublikum, also für Bürger aus dem Mittelstand, für Lehrer, für Beamte. Jedenfalls für bürgerliche Leute.
Aber wir sind doch hier in dem Viertel, wo sich katholische Menschen gedrubbelt haben.
Die haben sich hier gedrubbelt, aber es war ja nicht verboten, als Evangelie hierher zu ziehen. Vielleicht war die Bau- und Spargemeinschaft Eigenheim im Grunde katholisch und da haben sich ein paar Evangelien eingeschlichen. Hier wohnte zum Beispiel in der Nummer 15 der Lehrer Gerrit Haaren, der ein sehr interessantes Buch über die Geschichte Wittens geschrieben hat, 1924. In der Nummer 13, sein Nachbar, war der Oberlehrer Goyert, der sehr bekannt ist, der Übersetzer von James Joyce, Lehrer am heutigen Ruhrgymnasium. Und noch ein Haus weiter, in der Nummer 11, wohnte die Familie Fenn. Arthur Fenn ist hier groß geworden. Der war nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1848, also vor genau 75 Jahren, der hat die Wittener Watz-Redaktion aufgebaut. Das war der Watz-Chefredakteur bis 1970. Hat ein sehr interessantes Leben.
Wie hieß der?
Arthur Fenn, Dr. Arthur Fenn. war promoviert, hatte in Heidelberg studiert. Der war ab 1933 Journalist bei dem Westdeutschen Beobachter der Nazi-Parteizeitung in Bonn-Bad Godesberg. Dann hat er sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet.
Genau der richtige Typ, um die freie Presse nach Witten zu bringen.
Das mit der Waffen-SS-Karriere, die er sich erträumt hat, hat nicht geklappt. Stattdessen ist er dann bei der SS-Kriegsberichterkompanie gelandet. Und in dieser Eigenschaft als SS-Kriegsberichter hat er die SS-Leibstandarte Adolf Hitler bei ihrem Vernichtungszug durch die südliche Ukraine begleitet und darüber berichtet, zum Beispiel in der Zeitschrift, der SS-Zeitschrift Das Schwarze Korps und auch in anderen NS-Publikationen hat er seine schönen Kriegserzählungen verbreitet. Er hat auch innerhalb der SS-Kriegsberichterkompanie eine bedeutende Rolle gehabt, weil er ein versierter Journalist war, der sich viel Gedanken gemacht hat, wie man die SS-Propaganda am besten ans Volk bringt. 1943 ist er richtig durchgestartet und wurde der persönliche Pressereferent des Reichsführers SS Heinrich Himmler und hat dann 2 Jahre lang Himmlers Reden, Geheimreden, Schriften und so weiter redigiert und aufbereitet in der Form, in der sie heute überliefert sind. Man kann also sehen, dass er zum Beispiel die Rede, die Heinrich Himmler, die berüchtigte Gauleiterrede im Oktober 1943, dass er die redigiert hat, dass er Himmler Vorschläge zur Formulierung gemacht hat, dass er Zwischenüberschriften eingefügt hat.
Also ein echter Profi, aber nicht im Sinne unserer...
sozialistischer Journalist, der 1948 wieder in Witten lebte. Der war mit einer Wittenerin verheiratet, hatte 5 Kinder und lebte in Hefen. Ja, und dann hat er den Job bei der WAZ gekriegt, der neuen WAZ gekriegt und hat die freie demokratische Presse aufgebaut. Ich finde das sehr interessant, weil die WAZ ist von einem gestandenen Antifaschisten gegründet worden, Erich Brost, der ist von den Nazis verfolgt worden und hat sich in England ins Exil in Sicherheit gebracht. Und dieser ursozialdemokratische Antifaschist stellt den SS-Kriegsberichter und persönlichen Referenten Himmlers ein.
Wusste er das damals schon?
Das hätte ich gerne gewusst, die WAZ lässt mich leider nicht in ihr Archiv. Auf der rechten Seite, auf der wir sind, gegenüber der bürgerlichen Seite, war die proletarische Abteilung. Das sieht man den Häusern auch an. Hier hat das Proletariat gewohnt.
Was haben die denn gearbeitet und wo?
Das weiß ich im Einzelnen nicht. Aber das Marienviertel ist im Grunde entstanden im Zusammenhang mit dem heutigen Weichenwerk Witten. Also damals war das die Eisenbahnhauptwerkstatt der Bergisch-Märkischen Eisenbahn. Ich sage immer noch Reichsbahnausbesserungswerk, will ich sagen. Das Ausbesserungswerk an der Kronenstraße, Kesselstraße. Die sind 1863 nach Witten gekommen und die haben sehr viele Arbeitskräfte, Arbeiter mitgebracht. Die waren fast alle katholisch.
Genau, wo kamen die denn her? Du hast irgendwann mal gesagt, aus Hessen.
Aus dem befreundeten Ausland, naja, aus Hessen zum Beispiel, aus den katholischen Gebieten Preußens. Aus dem Rheinland.
Ja, genau, das Rheinland.
Die hatten einen komischen Glauben, den man hier nicht kannte. Sie waren nicht sehr beliebt und sie waren vor allen Dingen arm. Sie waren alleinstehend. Viele von den Arbeitern, die wegen der Industrialisierung nach Witten strömten, waren mehr oder weniger Wanderarbeiter. Die blieben eine Weile, wo es Arbeit gab und dann sind sie weitergezogen. Dann gab es Mischehen, katholisch-evangelische Mischehen. Wer blieb, wollte eine Familie gründen und dann haben die den Witten dann die Frauen weggeheiratet.
Also das hört sich so an, wie die alleinstehenden Männer, die heutzutage zu uns kommen und angeblich unseren Frauen hinterher sind. War das schon genauso damals?
Ja, Geschichte wiederholt sich ja nicht, aber es gibt bestimmte Konstanten scheinbar, wenn eine ortsansässige niedergelassene Bevölkerung sich mit neu einwandernden Menschen auseinandersetzen muss. Da scheint es, also diese Stereotype, die heute verbreitet werden, die du genannt wirst, die haben eine Geschichte. Zumindest bis zurück in die Zeit der Industrialisierung, was das Ruhrgebiet angeht und auch Witten.
Also alleinstehende Männer, die zum Arbeiten oder aus anderen Gründen hier hinkommen, sind eine Gefahr.
In Anführungszeichen. Ne?
Weil sie nämlich sich so gerne verlieben in die wunderbaren Wittnerinnen.
Ja, und diese Menschen mussten irgendwo bleiben. Die wollten ihren Glauben pflegen, hatten aber keinen Tempel, wo sie das konnten. Und deswegen wurde zuerst einmal auf der Hauptstraße eine Notkirche errichtet, bis sie in der Lage waren, eine richtige Kirche zu bauen. Es zogen auch immer mehr Katholiken nach Witten. Ich glaube, um 1860 war ein Drittel der Bevölkerung schon katholisch. Das war dann halt die Marienkirche. Neben der Marienkirche wurde eine katholische Schule errichtet. Für die katholischen Junggesellen wurde das Kolpinghaus errichtet, als Bleibe für die unverheirateten, mobilen Arbeiter, katholischen Arbeiter. Es gab jede Menge Handwerker, katholische Handwerker. Hier entstand also rund um die Marienkirche ein katholisches Dorf in einer evangelischen Stadt. Der Professor Schoppmeier nannte das mal die kleine Vatikanstadt.
Naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Du hast ja eben gesagt, dass ein paar Evangelische sich hier auch niedergelassen haben.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Wir sind jetzt hier in der Marienstraße und gehen jetzt hier ums Eck und gerade vor uns ist da eine Mauer und man kann so da drüber lünkern und dahinter ist...
Der katholische Friedhof ist da.
Ach, das ist der katholische Friedhof.
Das ist einer der Gründe, warum die Kirchhofstraße Kirchhofstraße hieß. Die ging nämlich am evangelischen Kirchhof, also dem Lutherpark, vorbei, kam am Lederkern am Schwesternfriedhof vorbei, dann am jüdischen Friedhof und schlussendlich hier am katholischen Friedhof. Das Gebiet, auf dem der 1856 errichtet wurde, hieß damals zum Haselhölzgen. Ein schöner Name. So hätte man die Kita, die da vorne errichtet worden ist, nennen können. Es wäre besser gewesen als Kita Marienstraße oder wie sie jetzt heißt. Wenn du immer stehen bleibst und nach rechts schaust, da kannst du die Trasse vom Rheinischen Esel sehen mit der Unterführung und dahinter beginnt der Schwesternfriedhof.
Wunderschön hier.
Also wir laufen ja jetzt die Marienstraße entlang des katholischen Friedhofs, entlang Richtung Krängellandstraße. In der Hausnummer 32 gab es, 32a genauer gesagt, gab es ziemlich lange die Kirche einer Religionsgemeinschaft, die in Witten wahrscheinlich kaum noch jemand kennt. Die Nummer 32 finde ich nicht, aber hier neben dem katholischen Friedhofsteil hinter Marienhospital steht eine kleine Kapelle, die könnte es im Grunde sein, wenn ich mal spekuliere.
Und was war das für eine Gemeinschaft?
Das wäre dann die Kapelle der katholisch-apostolischen Gemeinde.
Was sind das für welche?
Ja, das ist eine Abspaltung der anglikanischen Kirche in England, die Herr Heinrich VIII. Gegründet hatte, 1540 oder so, weil er unbedingt geschieden werden
wollte. Genau, der hatte ja so viele Frauen
und die zweite zu heiraten, musste er die erste Ehe erstmal scheiden und Papst Clemens V. war da strikt gegen.
Zum Schluss hat er sie ja alle umgebracht, das war ja einfacher. Trotzdem gab es dann die Anglikaner.
Nur 4 von den 6 hat er umgebracht. Die katholisch-apostolische Kirche ist in Witten am 15. September 1889 gegründet worden. Wie genau das zustande kam, weiß ich nicht. Es gab damals in Witten in Deutschland ungefähr 70.000 Mitglieder dieser Konfession. In Witten waren es etwa 160. Die hieß katholisch-apostolisch, weil die Gläubigen in England hatten 12 seriöse Männer ausgeguckt, die die Rolle der Apostel übernahmen, wie in der biblischen Geschichte. Und jeder Apostel war für einen Bereich des geistigen Lebens zuständig. Unglücklicherweise waren diese Männer der Meinung, dass sich aus der Bibel keine Legitimation dafür ableiten ließe, dass es Nachfolger geben werde, sodass die Kirche, nachdem der letzte Apostel gestorben war, der letzte Geweihte dieser Gemeinschaft ist 1971 im Alter von an die 100 Jahren gestorben und das war's dann mit dieser Konfession. Die waren aber in Witten eben so stark und so unternehmungslustig, dass sie darauf bestanden haben, sich eine eigene Kapelle zu bauen.
Und die ist jetzt so schön restauriert und renoviert.
Ist,
aber da ist ein Kreuz drauf. Guck, das sieht so schön sauber aus, als wäre es noch in Gebrauch.
Von der Hausnummer her könnte es sein, das würde bedeuten, dass sich die römisch-katholische gegen die katholisch-apostolische Kirche erfolgreich durchgesetzt hat, ihren Machtanspruch, den Machtanspruch des Papstes in Rom also durchgesetzt hätte. Ein Ableger der katholisch-apostolischen Gemeinschaft existiert übrigens heute noch, auch in Witten, das sind die neuapostolischen Glaubensgemeinschaften.
Wir finden das raus und liefern das nach. Also wir stehen nicht vor der Nummer 32, sondern vor der Nummer 28 und da steht auf dem Türschild katholisch-apostolische Gemeinde. Damit haben wir es. Es ist tatsächlich noch immer da.
Ja, das wundert mich total, weil nach meinem Wissen hatte die katholisch-apostolische Gemeinde sich aufgelöst, nachdem es keine Apostel mehr gab, um die Kirche zu leiten. Aber wer weiß, was dahinter steckt.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Ja, jetzt haben wir die Marienstraße 2022 erreicht, 2 Häuser. Und diese beiden Häuser, jeweils mit Hinterhaus, waren die ersten Häuser des Bau- und Sparvereins. Sie wurden 1895 an dieser Stelle errichtet.
Sind aber frisch verputzt, also sehen kein bisschen alt aus mehr.
Also aus dem Bau- und Sparverein ist die Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte hervorgegangen. Ich weiß nicht, ob die ihr heute noch gehören. Die boten damals etwa 50, nach dem damaligen Stand, sehr gute Wohnungen für Arbeiter der Eisenbahnzentralwerkstatt, also des Ausbesserungswerks an der Kronen- und Kesselstraße. Das dürften mit Sicherheit katholische Bewohner gewesen sein, weil sich eben unter den Arbeitern der Reichsbahn sehr viele katholische Arbeitsmigranten befanden. Der Spar- und Bauverein war die erste Baugenossenschaft in Witten, soweit ich weiß. Und sie repräsentierte das Streben vieler Proletarier damals nach genossenschaftlicher Selbsthilfe. Der Staat half nicht. Wohnungsbau war ausschließlich private Angelegenheit. Das heißt, es wurde gebaut. Wenn sich ein Bauherr fand, der meinte, dass er durch die Mieteinnahmen einen schönen Profit machen konnte. Man musste sich schon selber helfen als Proletarier.
Das heißt, Genossenschaft, die haben Geld eingezahlt, um Kapital zusammenzubekommen. Die hatten doch gar nicht so viel.
Ja, aber das waren, glaube ich, bis zu 300 Mitglieder damals. Die haben jeweils eine gewisse Summe Geldes zusammengelegt und das wurde dann über die Mieten peu à peu abgetragen. Die haben Kredit aufgenommen. Ich meine, dass die Eisenbahn, also die Reichsbahn damals bei der Kreditvermittlung geholfen hat und über die Mieten wurde das nach und nach refinanziert. 1895 sagte der Vorstand, der brachte das sehr schön auf den Punkt, Mann für Mann, Frauen kamen da nicht vor natürlich, Mann für Mann zusammenstehen, um auch hier endlich mal zu zeigen, dass wir uns selber helfen können. Vereinter Kraft gar oft gelingt, was einer nicht zustande bringt. Das war also eine ursozialdemokratische Arbeiterbewegung, die sich hier äußerte in diesem Genossenschaftsgedanken. Das Gebäude oder die beiden Gebäude repräsentierten damit auch eine gewisse Emanzipation des Proletariats gegenüber dem Bürgertum. Nicht nur der Bürger baute sich, wie im Ledderken, die Bau- und Spargemeinschaft etwas später, diese schönen alten Häuser, sondern auch sie, die Proletarier, konnten durch die Selbsthilfe, die gemeinschaftliche Selbsthilfe, sich vernünftige Wohnungen bauen. Ja, und das war dann eben die Wiege der Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte. Die hat im Übrigen auch die schöne Siedlung am Tannenberg, weiß nicht, ob du die kennst, auch sehr sehenswert errichtet. Letztlich war die Gründung dieser Wohnungsgenossenschaften, es gab dann weitere in Witten, 4 Stück glaube ich oder 5. Es war auch eine Reaktion auf die seit der Industrialisierung unglaublich krasse Wohnungsnot in Witten, die bis weit in das 20. Jahrhundert hinein angehalten hat. Jedes Loch, jeder Keller wurde als Wohnung vermietet. Es waren ganz schreckliche Zustände für arme Leute.
Auf jeden Fall sind die Wohnungsbaugenossenschaften in Witten immer noch sehr, sehr, sehr wichtig für die Wohnungen, die wir hier haben und um eine zu finden.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Wir sind ja jetzt im Halbrund die Marienstraße entlang gegangen, sind über den Kränkeldanz und stehen jetzt in der Cäcilienstraße. Das ist ja jetzt schon fast das Augustaviertel, ne?
Ja, das kommt drauf an, wenn man mehr glaubt. Den Leuten, die den Namen Marienviertel erfunden haben oder den Stadtplanern, die das zum Augustaviertel rechnen. Wir können uns aber darauf einigen, glaube ich, dass wir Ecke Cäcilienstraße, Kränkeldanzstraße stehen. Und das ist vielleicht mal ein kleiner Anlass, etwas zu den Straßennamen im Marienviertel oder wie auch immer man das nennen möchte, zu sagen. Die Cäcilienstraße, um damit mal anzufangen, war offiziell eine Märtyrerin, eine Römerin, die im Jahr 229 oder 230 nach Christus gestorben ist. Sie ist die Patronin der Kirchenmusik und das Sinnbild für die katholische Sexualmoral. Das heißt, kein Sex vor der Ehe, beziehungsweise wenn Sex, dann nur zur Fortpflanzung. Das Schöne ist, diese Frau hat nie gelebt.
Okay.
Es gab sie nicht. Sie war eine Erfindung späterer Zeiten, des 5. Jahrhunderts wohl, sagt das in solchen Dingen wahrscheinlich unverdächtige Heiligenlexikon, also das katholische Heiligenlexikon. Das heißt, wir haben hier in Witten eine Straße, und ich glaube, es ist die einzige, eine Straße, die nach einer Person benannt wurde, die nie gelebt hat. Cäcilienstraße.
Dafür war Augusta die Frau von Wilhelm, dem Kaiser, richtig?
Das ist aber Augustaviertel.
Ja, aber die gibt es ja da auch noch, die Augusta.
Das stimmt. Ich wollte dir erstmal die drei kirchlich-katholisch benannten Straßen sagen. Auf die Adligen gehen wir gleich ein. Ich weiß aber gar nicht, ob die Augusta zum Beispiel katholisch war. Die Preußen waren ja eher evangelisch.
Ja, evangelisch, würde ich auch mal sagen.
Dann haben wir um die Ecke, also die Cäcilienstraße endet dann an der Galenstraße.
Das war ein Bischof, ne?
Das war der Bischof Clemens Augustinus Josef Emanuel Pius Antonius Hubertus Marie Kardinal Graf von Galen.
Aus Münster?
Aus Münster, Gegner der narzisstischen Euthanasie. Dagegen hat er eine erbitterte Predigt gehalten, an die viel Aufsehen erregt hat. Und er war Gegner des völkischen Rassismus. Die Nazis hielt er für Heiden und dagegen mobilisierte er seine Schäflein. Er hatte keine Probleme mit dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, weil das war in seinen Augen der Kampf gegen die Pest des Bolschewismus. Das war okay. Und zur Shoah, also zum Völkermord an den Juden, hat der Kardinal sich ausgeschwiegen. Das hat den ehemaligen Hitlerjungen Papst Benedikt XVI. Nicht gehindert, den Graf Galen 2005 selig zu sprechen. Wir haben hier also eine Straße, die nach einer erfundenen Heiligen und eine, die nach einem zumindest ambivalenten Kirchenfürsten benannt ist. Und die dritte Straße ist natürlich die Marienstraße.
Ja.
Sie wurde vermutlich als Entgegenkommen gegenüber der katholischen Minderheit 1913 so benannt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass sie
vorher Kirchhoffstraße.
Kirchhoffstraße war. Da gibt es jetzt weiter keinen. Also den ersten Teil haben die Protestanten gekriegt, die Lutherstraße, den dritten Teil die Katholiken, die Marienstraße, und Ledderken ist eine Ortsbezeichnung, das ist religiös nicht konnotiert.
So wie
Dann haben wir natürlich einige Straßen, wie du schon gesagt hast, die dem Adel oder dem Hohenzollern-Regime zuzurechnen sind. Als erstes die Kränkeldanzstraße. Auf Haus Kränkeldanz, neben der Glasfabrik Pilkington ist das heute, Das Haus steht noch, oder ein Gebäude am Ort des alten Hauses steht da noch. Das war eine Nebenlinie derer zu Witten. Die Krängelandstraße war keine örtliche Straße, was man leicht daran sieht, dass sie breiter war. Örtliche Straßen mussten nach preußischem Recht 24 Fuß breit sein, plus 8 Fuß Bürgersteig auf jeder Seite, also zusammen 40 Fuß oder 12 Meter. Chausseen waren staatliche Straßen, waren breiter, hatten Straßengräben und hatten vor allen Dingen auch einen vernünftigen Straßenbelag, anders als die kommunalen Straßen lange Zeit.
Was heißt das? Ist es nicht auch Kopfsteinpflaster gewesen?
Die Krängelerstraße war gepflastert, ja, aber die Wittener Straßen anfangs so gut wie gar nicht.
Ach so, Straßenbelag hieß also Kopfsteinpflaster.
Die kommunalen Straßen. Straßenbelag heißt irgendeine Form von Pflaster. Also man hat alles Mögliche ausprobiert, aber Kopfsteinpflaster kennen wir heute noch. Die Krängelandstraße war eine Verbindung, die quer durch die Provinz ging. Du kennst vielleicht in Langendreher die Provinzialstraße nach Castrop.
Ja.
Und der Krängeldanz ist die Verlängerung Richtung Bergisches Land und letztlich Köln. Also Adlerstraße rauf nach Herdecke, auf der anderen Seite wieder runter, immer weiter Richtung Wuppertal, Köln. Also es war eine überörtliche Verbindungsstraße der Provinz, die daher ihre große Bedeutung hatte. Und das war eine von zwei Straßen damals, von drei Straßen, die Witten an das überörtliche Straßennetz anschlossen. Die zweite ist die heutige Hauptstraße und die dritte die Sprockhöflerstraße.
Aber du wolltest sagen, dass Krängeldanz welche eine Seitenlinie von dem Hause derer zu Witten waren, was genau?
Ach, das ist Adel,
aber die hatten nichts mit den Hohenzollern zu tun.
Nee, keine Ahnung, was sie für ein Verhältnis zu den Hohenzollern hatten. Irgendwann sind die, glaube ich, erloschen, die Krängellandslinie. Ja, und dann haben wir die Luisenstraße. Ne? Das war die Großherzogin Luise, die Tochter von Augusta und Wilhelm I.
Wollte ich gerade sagen. Tochter von Augusta.
Und die Augustastraße ist viel, viel älter als die Hauptstraße und war die Verbindungsstraße dieser Chaussee Krängeldanz in das alte Dorf Witten. Und durch diese Augustastraße führte übrigens auch die erste Straßenbahnlinie, über die wir in der letzten Episode gesprochen haben. Die ging vom Markt, die Hauptstraße hoch und dann bog die ab in die Augustastraße und kam dann hier unten am Krängeldanz an.
Und die ganze Familie wäre ja vollständig gewesen, wenn die Gallenstraße nicht umbenannt worden wäre. Das war nämlich früher die Wilhelmstraße. Also Papa Wilhelm, Mama Auguste, Tochter Luise, das war hier alles vereint.
Dann noch der Wilhelmplatz unten, der heutige Haus jetzt.
Genau, da ist der Graf von Gallen dazwischen gekommen.
Es gibt aber auch einige funktionale Straßennamen, nicht nur religiös oder adelsmäßig belastet. Die Breite Straße, die gar nicht breit war und auch nicht breit ist. Die Hauptstraße, das zeigt ihre Funktion, die sie hatte, 1799 angelegt. Früher war das die Zollstraße, weil man nämlich einen Zoll zahlen musste, wenn man sie benutzen wollte. Das war eine Privatstraße des Hauses Witten. Die Hochstraße, die heißt Hochstraße, weil sie vom Pferdebachtal hoch zur Marienstraße führt.
Soweit unsere heutige Episode über das Marienviertel mit Abstechern zum Lutherpark und ins Augustaviertel. Oder wie man das auch immer nennt, über Viertel könnt ihr euch nochmal informieren in der zweiten Folge. Danke, Ralf.
Gern geschehen, nicht zu danken. Macht Spaß. Und der Regen hat ja auch gewartet.
Wir hatten eine Stunde trockenes Wetter. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel-Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gefördert mit Mitteln des Kulturforums Witten und der Stadtwerke Witten. Produktion Marek Schirmer.